Morgen. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, dass wir gemeinsam auch weiter im Jakobusbrief gehen dürfen. Wir haben letzte Woche angefangen und der Jakobusbrief ist ja einer der tatkräftigsten Briefe, die wir in der Bibel haben. Es ist nämlich die Frage, was glauben wir und wie leben wir es? Ich habe schon letzte Woche darüber gesprochen, dass Luther diesen Jakobusbrief gerne nach hinten verbannt hat, aus dem Grund heraus, weil er immer sagte, Moment, der Jakobus, der spricht davon, ich muss mir das verdienen, ne? Ich muss mir was für meinen Glauben tun, aber das steht da gar nicht drin. Er stellt nur die Frage, woran zeigt sich, dass ich glaube? Und darum schreibt auch Jakobus, und das wird heute auch im Mittelpunkt dieser Predigt stehen, in Jakobus 1, 22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Jakobus, haben wir letzte Woche schon festgestellt, ich mache eine kleine Einleitung, war der Halbbruder von Jesus, der älteste Halbbruder. Und wir wissen, dass die Familie erst gegenüber Jesus sehr skeptisch war. Abstand gehalten hat, vielleicht sogar ihn stark kritisiert hat. Und wir lesen es an einer Aussage in Johannes 7, sie glaubten nicht an ihn. Also sie wollten auch gar nichts mit ihm zu tun haben. Wir wissen aber auch, dass die Geschwister von Jesus später sehr tatkräftig in der Gemeinde waren, die Gemeinde unterstützt haben. Und Jakobus war einer davon, der starb dann am Ende auch den Märtyrertod. Und er hatte dann auch so eine ganz persönliche Begegnung. Ich finde es sehr hoffnungsvoll. Manchmal ist es in der Familie so unglaublich schwierig mit Jesus, aber Jesus kann das. Über Jakobus wurde gesagt, dass er sehr viel gebetet hat, im Tempel war und er musste Knie wie ein Kamel gehabt haben, weil er ständig kniend da war und gebetet hat. Also wie ein Kamel heißt es nicht besonders groß und sperrig, sondern eine dicke Hornhaut von seiner Einstellung. Und wir haben auch letztes Mal gehört, man soll sich freuen über Versuchungen. Warum? Weil man da die Chance hat, im Glauben zu wachsen. Dann, wenn es schwierig ist, zeigt sich doch das, was ich glaube. Dann, wenn es herausfordernd wird, zeigt sich doch, was ist denn mit meinem Leben und was glaube ich überhaupt? Wir haben die Freude zum Beispiel da gehört. Wir hatten das Ausharren im Griechischen, dieses Drunterbleiben. Ich bleibe drunter unter der Last. Man kriegt unter der Last, das werden alle wissen, die in die Muckibude gehen. Ich weiß, da gehen so ein, zwei aus der Gemeinde hin. Unter der Last bekommt man Muskel. Und jetzt vielleicht manchmal auch die Last, die wir haben, bekommt man vielleicht Gebetsmuskeln, Glaubensmuskeln. Vielleicht auch Muskeln mit dem Wort Auseinandersetzung, mit dem Gotteswort. Und dieses Drunterbleiben, die Last auszuhalten im Gebet. Standhalten, die Reihen schließen, auch in der Gemeinde. Und dann hebt Jakobus hervor, ein Zweifler gleicht einer Meereswoge, immer hin und her. Wie sieht es denn bei dir gerade emotional aus? Auch immer hin und her, mal gute Tage, dann wieder sehr schlechte Tage. Wo wir doch eigentlich, der Philipperbrief hebt es so gern hervor, eine Grundfreude haben dürfen in Christus. Freut euch alle Zeit, schreibt Paulus dort. Er gibt es sogar als Imperativ, als Befehl heraus. Freut euch, weil ihr immer Grund zur Freude habt. Ihr habt das ewige Leben, der an Jesus Christus glaubt. Ihr dürft in den Himmel kommen, weil Jesus Christus uns es zusichert. Und darum ist es auch so, dass Paulus es hervorhebt im Philipperbrief, die Sache aus der Sicht der Ewigkeit zu betrachten, nicht aus dem Hier und Jetzt. Weil, und das wissen wir alle, die Nachrichten gucken, die Nachrichten sind nicht gut. Dem Schwaben geht so langsam ins Eingemachte, nämlich ans Geld. Es wird alles teurer, wir wissen nicht, ob wir heizen können, keine Ahnung. Aber wir können uns ja wärmen mit Gottes Wort. Und dann ging es um Vollkommenheit im ersten Absatz noch. Und da war dieses Bild, dass ein vollkommener Vater, wie Gott es ist, gibt und ein vollkommenes Kind anfängt zu empfangen. Aus Gottes Hand leben, aus Gottes Hand empfangen. Mehr will der Vater gar nicht. Er will, dass wir anfangen, ihm zu glauben und es umzusetzen, was er möchte. Und er ist ja auch, und es war die Verse 16 bis 18, der vollkommene Geschenk und jede gute Gabe kommt vom Vater des Lichts. Und er ist der gute Vater, der uns unglaublich liebt. Wir haben das in der Einleitung gehört, der treu ist und der da ist und dem die große Not in dieser Welt nicht unbekannt ist, aber auch deine persönliche Not nicht unbekannt ist. So groß ist dieser Vater. Jakobus hebt hervor, was macht eigentlich einen Menschen aus, der mit Jesus lebt. Was macht eigentlich ein Täter des Wortes aus? Interessanterweise kommt er immer wieder auf die Zunge zum Sprechen. Wir leben in einer Zeit, wo man sehr spitzzüngig ist, Ironie, Sarkasmus, wo man auch manchmal unbedacht einfach mal Dinge raussagt, ohne es zu reflektieren. Und die Rhetorik ist alles. Ich erlebe das immer wieder in verschiedenen Talkshows, die man dann erlebt, auch im Fernsehen und in den Medien. Spannenderweise bin ich immer auf der Seite der Minderheit, ne? Die meistens dann alleine sind und drei werden dem gegenübergestellt. Und die Minderheit ist meistens rhetorisch nicht so gut geschult, während die drei, wow, das ist ein eingespieltes Team. Wenn der eine nicht mehr kann, springt der andere ein und bombardiert und torpediert. Da hat man natürlich als Christ mit konservativen Ansichten heute ein bisschen Schwierigkeiten in öffentlichen Medien. Ich darf das auch nicht mehr gucken, das regt mich immer auf. Das ist dann, wenn ich dann nachts um 11 so eine Sendung sehe, kann ich nicht mehr schlafen. Das ist gut, dass ich das vielleicht mal lasse. Kommt eh nichts Vernünftiges dabei raus. Und so steigt auch Jakobus ein mit der Auseinandersetzung und dem Glauben an Gottes Wort und er hebt es hervor durch eine Tat. Und so wollen wir lesen, und das ist der Predigttext heute, Jakobus 1, die Verse 19 bis 27. Ich möchte es gerade vorlesen. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in seinem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Jakobus hebt es klar hervor, was macht's aus? Und er sagt es so schön, ne? Dieses Rufen zur Tat in der Liebe. Was hier gemeint ist, ist, woran zeigt sich eigentlich, dass ich glaube? Woran zeigt sich das zum Beispiel an meinem Arbeitsplatz? Woran zeigt sich das auch hier in der Gemeinde? Die Herausforderung können wir uns ja auch mal stellen. Woran zeigt sich das bei Freunden? Woran zeigt sich das vielleicht bei meinen Nachbarn? Ne? Glückselig, wer gute Nachbarn hat. Wer dann eher herausfordernde Nachbarn hat, die dann bei jedem allem Möglichen vor der Tür stehen und dann meinen, wie die Mülltonnen zu stehen haben, kann das schon schwierig werden. Aber wir wollen in der Liebe bleiben. Gell? Dieses Wichtige für uns ist, hast du geklärt, wer Jesus Christus für dich ist? Ist es ein Hobby? Ist es sonntags die Zeit besser rumzubringen? Sonntag früh kommt nichts Gutes im Fernsehen. Ne? Dokumentation sind alles Wiederholungen, das weiß ich aus Erfahrung. Also vielleicht ist es einfach nur, wir wollen mal hier Zeit verbringen oder vielleicht ist es einfach Gewohnheit. Dieses Kennenlernen von Jesus und diese Frage, wer ist er für mich, ist elementar im Glauben. Ist er mein Herr und mein Gott? Ist er nur ein Bestandteil von vielen? Und was Jakobus hier im Brief konsequent durchzieht und hinterfragt ist, was glaubst du, was lebst du? Ich finde es so spannend, dass sich vieles zeigt im Leben. Es zeigt sich vieles. Es zeigt sich manchmal Armut im Leben. Man kann es erkennen. Es zeigt sich auch sehr viel Reichtum im Leben. Ne? Man sieht dann die größeren Häuser und die neiderzeugenden Fahrzeuge, die schneller als 130 fahren können. Sage ich jetzt als Dacia-Fahrer. Aber all diese Dinge, ne? Es zeigt sich, welchen Fußballclub man wunderbar findet. Ich finde es spannend, wenn ich durch Jettingen gehe, dann sehe ich nämlich die Fahnen von manchen Fußballclubs. Ne? Es sind manche dabei, VfB Stuttgart, wer das mag, ja. Oder Bayern München, den besten Club der Welt. Aber es zeigt sich immer, ne? Es hat sich gezeigt, das habe ich schon oft auch durchstrahlen lassen, ne? Wenn man zum Beispiel verschiedene Hobbys hat. Das ist übrigens das, wenn man merkt, dass es die Leute bewegt, ne, dann sind sie, strahlen sie, was sie da machen, ob es jetzt Radfahren ist, Motorradfahren. Ne. Bei mir sind es meine Bayern, die ich bemale, habe gerade großes Projekt mit 1812 Borodino. Ihr merkt schon, gell, jetzt kommt es so, ja, jetzt muss man aufpassen, dass er den ganzen Nachmittag nutzt, dass er das Ganze. Und da fehlen mir jetzt nur noch die russische Armee, aber das ist ein finanzieller Aspekt, aber dann könnte ich das nachstellen. Toll, ja, da strahlt er, der Marcel, gell, da strahlt er. Habe ich das ja schon erzählt, wenn ich die bemale, hole ich mir Militärgeräusche, Schlachtgeräusche von der Zeit aus Napoleon, höre das im Hintergrund, wie die Musketenfeuer ist und so weiter. Ach, das ist Hingabe, ich wünschte, ich würde so beten. Und das ist es, wo wir sagen, es zeigt sich. Und genau das ist das, was Jakobus hervorhebt. Zeigt sich dein Glaube und gar nicht als Muss, dass man sich das verdienen müsste, die Liebe Jesus, sondern wo er fragt, na, du bist verheiratet, das hat doch auch Konsequenzen. Du hast Kinder, das hat Konsequenzen. Was ist die Konsequenz des Glaubens? Und Jakobus hebt es hier an dieser Stelle schön hervor. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Schnell zum Hören. Es ist eine Kunst, die uns heute sehr abhanden gekommen ist, zuzuhören. Was bewegt den anderen eigentlich? Und meistens wissen wir schon die Antworten. Meistens wollen wir auch nur von uns erzählen, wie ich das erlebt habe, wie ich gefühlt habe. Wir sind eine sehr ich-bezogene Zeit. Aber dieses miteinander zuhören, Zeit nehmen für den anderen, auch bewusst im Gespräch, das ist das, was Jesus übrigens immer getan hat. Meine Lieblingsstelle an dieser Stelle ist mit Johannes 4, wo er mit der Samariterin spricht. Er spricht mit einer Frau in der Öffentlichkeit, das war ja schon mal ein Skandal, das ist übrigens ein griechisches Wort, Skandalo, ne? Das war furchtbar, Skandal. Dann spricht er noch mit einer Samariterin, aber Jesus nahm sich die Zeit, hat sie übrigens auch nicht verurteilt, aber er hat auch klar gesagt, was schief geht. Zeit nehmen für andere, zuzuhören. Ich wünsche mir aufgrund auch dieses Textes, dass wir eine Gemeinde werden, die einander zuhören und aufeinander hören. Und die sich diese Zeit nimmt. Die Bibel im Altgriechischen kennt zwei griechische Begriffe für Zeit. Chronos, da läuft die Zeit schön ab. Das sind deine Termine, die dich jagen, die Arbeit, all die Pünktlichkeit, die wir haben müssen, ne, all die Sachen. Chronos kann dir das Leben ganz schön schwer machen. Der jagt dich. Aber es gibt einen anderen, der interessant ist, das ist Kairos. Und das ist ein besonderer Moment, wo wir besonders Zeit mit Gott haben. Wo wir vielleicht auch uns besondere Zeit mit anderen nehmen. Wo du ein Werkzeug seiner Liebe werden kannst. Und genau das ist das, wozu hier Jakobus aufruft. Nimm dir die Zeit für den anderen. Wir haben heute wunderbar Zeit, übereinander ins Gespräch zu kommen. Schön, es wird gegrillt, es gibt leckere Sachen, Steak und so weiter, so viel da, wir können das Viech wieder zusammensetzen, das ist toll. Und das ist so schön, dass wir da miteinander essen können, Zeit verbringen. Nutzt das und macht aus Chronos, wo du gejagt bist von Termin, ich muss da wieder hin und ich habe das noch vor, Kairos. Zeit mit Geschwistern, unter Geschwistern, Zeit mit Jesus. Und dieser Kairos gibt uns die Freiheit auch zuzuhören, weil die Zeit nicht mir gehört, noch den, der mich treibt, sondern Jesus Christus allein. Ihm gehört meine Zeit und wisst ihr was? Meine Zeit steht in seinen Händen. Wir haben keine Minute, die wir hinzufügen könnten und keine, die wir wegnehmen könnten, wenn Gott das nicht will. Also macht es zum Kairos. Und dann finde ich das so schön, dieses schnell zum Hören, dieses, ja, sei schnell dabei, konzentriert auf den anderen. Wisst ihr, was mein großes Problem ist? Ich bin jemand, der gedanklich schnell abschweift. Das wissen einige, die mich näher kennen. Eine Person kennt es ganz speziell, aber muss ich jetzt nicht erwähnen. Aber ich bin jemand, der ganz schnell weg ist beim Thema. Ne? Und wisst ihr, und dann bin ich wieder bei 1812 Borodino und sehe die russische Kavallerie, die schweren Kürass. Wir hören auf. Aber das ist wirklich ein Problem, wo ich mich immer wieder konzentrieren muss. Hör doch jetzt mal zu. Kämpf doch jetzt auch drum, dass du auch wirklich schnell im Zuhören bist. Und dann auch natürlich langsam zum Reden, nicht gleich Ratschläge geben. Ne? Ratschläge sind ja auch immer Schläge irgendwo. Und ich finde es dann immer bezeichnend, dass wir dann immer gleich Ratschläge haben, Lösungen. Ne? Wie kannst du das machen? Mein Liebling ist natürlich als Christ, bete mehr. Das hilft immer. Tut das gut, wenn man mit mir gesprochen hat, mehr beten. Aber dieser Punkt ist, dieses langsam zum Reden heißt, ich höre bewusst zu und bin bereit, auch drüber nachzudenken und drüber zu beten, was mir der andere sagen will. Das Alte Testament kennt es schon oft. Sprüche 10,19 sagt zum Beispiel, bei vielen Worten bleibt der Wortbruch nicht aus. Wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Das ist ein sehr, sehr guter Rat, wo man, wenn man schnell viel sagt, auch schnell viel kaputt machen kann. Zur Zeit von Jesus war die Rhetorik alles. Römische Adlige wurden in Rhetorik geschult, in Militär, Politik, aber in Rhetorik. Und es ging darum, große Reden zu schwingen. Es gibt sogar nachgewiesene Reden, da ging es inhaltlich, weiß man gar nicht, um genau was es geht. Sozusagen nach dem, der Stein ist rund oder eckig. Es ging am Ende nur, wer die bessere Rhetorik hatte und den anderen überzeugen konnte, dass das so ist. Rhetorik war alles, Reden war alles. Schwungvolle Reden schwingen. Das ist nicht biblisch. Biblisch sind keine großen Reden. Biblisch ist zuzuhören, auszusprechen und manchmal auch schweigen zu können. Interessant ist, wir werden noch drauf kommen, wir sollen ja das sagen, was erbaulich ist, ne? Wo jemand aufgebaut wird. Und die Zunge kann das schnell einreißen. Wir haben das im Text dann am Ende auch nochmal. Und dann kommt es so spannend langsam zum Zorn. Ne? Jetzt, wir reden schon in diesem Kontext, geht es um ein Gespräch, was erstmal nicht so fröhlich ist. Ne? Wenn Jakobus uns auffordert, langsam zum Zorn. Und es gibt gewisse Punkte im Leben, da sind wir empfindlich. Ich habe zum Beispiel Probleme mit der Geduld. Ich bin ungeduldig. Und wenn das dann irgendwie mit über anderen Punkten übereinkommt, werde ich langsam zornig. Man nennt es so fröhlich aggressiv. So, dann bin ich und bin auch so, ich werde der alte Grummler, nennt man das. Ich grummel dann vor mich hin. Das ist alles. Die Schwaben kennen das. Das ist ein schwäbisches Gen, das haben wir. Aber Jesus ist größer. Aber das ist so, dass meine Persönlichkeit irgendwo angegriffen ist. Meine Biografie vielleicht das auch hergibt, dass es Wundepunkte gibt, obwohl der andere das vielleicht gar nicht gemeint hat und gar nicht angesprochen hat und auch gar nicht drauf abgezielt hat. Aber es trifft mich. Und wir können uns mal fragen, was bringt dich aus der Fassung in deinem Leben? Wo merkst du, dass da Wundepunkte sind, wo wir vielleicht mit Jesus noch angehen müssen? Fassung, wo du dich nicht verstanden fühlst, aus der Fassung, wo du denkst, du wirst nicht gehört oder geliebt. Und ich finde es so schön bei diesem Bild der Glühbirne. Ich wollte eigentlich eine mitbringen, habe es vergessen, war klar. Aber wenn man die in der Fassung hat, was macht die? Die leuchtet. Bringe ich sie aus der Fassung? Leuchtet die nicht mehr. Und genau das ist es doch. Das ist doch das Bild, was wir haben. Wenn wir in Christus sind, sind wir in der Fassung. Und was können wir machen? Durch die Verbindung mit der Stromleitung. Es wird nicht so elektronisch. Ich weiß, dass hier ein paar Elektriker drin sitzen und die regelt sich dann auf. Das verstehe ich auch. Ich habe ja keine Ahnung von nichts. Aber es kommt auf jeden Fall Strom und es leuchtet. Kein Veto. Gut, also so viel hat er kapiert. Aber es muss in der Fassung sein. Also wenn ich eine Glühbirne rausdrehe, leuchtet die normalerweise nicht. Okay, und dann drehe ich die eine und dann leuchtet die. Wie können wir leuchten? Wenn wir in der Fassung bleiben, in Kontakt mit Jesus, in der Verbindung, dann kann Jesus durch uns leuchten. Und er sagt ja nicht nur umsonst, ich bin das Licht der Welt. Und er will ja durch uns strahlen. Es strahlt nicht der Marcel, es strahlt auch nicht die Emanuel-Gemeinde, es strahlt Jesus durch uns. Und wenn das sichtbar wird, und das ist das große Thema bei Jakobus, dann ist es eine wunderbare Sache. Jesus selbst in Matthäus 5 warnt vor dem Menschen Zorn. Ne? Wer zürnt? Den nennt er übrigens, da wird Jesus mal ganz deutlich, Raka im Aramäischen. Das heißt Dummkopf, Tölpel. Also wir haben heute ein Wort gelernt, ne? Raka. Wir können uns im Aramäischen gegenseitig fröhlich, egal. Aber die Sache ist, dass Jesus die Sache auf den Punkt bringt. Er sagt, das ist dumm. Es ist dumm, dass der Zorn nichts Gutes bewirkt. Und eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Es ist nicht Jesus, der durch den Zorn spricht. Es ist nicht Jesus, der zornig ist. Jesus war zornig, aber es war ein gerechter Zorn über Sünde. Zum Beispiel im Tempel erleben wir das. Da wird es sehr deutlich, was sie aus dem Haus seines Vaters gemacht haben. Aber es war immer ein gerechter Zorn. Ich wünschte mir, ich könnte einen gerechten Zorn leben, aber ich habe schon gemerkt, mein Zorn ist manchmal sehr, sehr egoistisch und sehr spezifisch. Und deshalb setzt Jakobus dem Ganzen auch etwas entgegen. Deshalb legt ab. Also wir hören schon die bewusste Tat. Wir haben oft die Bilder der Kleidung. Ne? Legt ab, zieht an euch den Christus. Und hier geht es um Ablegen, ne? Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit. Was ist Unsauberkeit? Beschmutzung durch die eigene Schuld, die man auf sein Leben legt. Wir nennen es gern auch Sünde. Und dieses Ablegen heißt, ich nehme es bewusst in die Hand und möchte es wem geben? Den, der es gerne nimmt, Jesus Christus. Der sagt, okay, du hast gesündigt, dann komm damit zu mir. 1. Johannes 1,9, er ist treu und gerecht und vergibt uns von aller Ungerechtigkeit. Wo er sagt, ja, da laufen Dinge schief, das weiß ich auch, aber ich liebe dich trotzdem, aber bring das mir, leg das ab. Und wisst ihr was, dieses bewusste Ablegen von Sünde liegt ein unglaublicher Segen draus, der nämlich umso heller leuchtet deine Birne. Also ich meine die Glühbirne mit Fassung, gell? Aber umso heller leuchtet es dann, umso stärker leuchtet es. Und es wird immer finsterer. Liebe Geschwister, es wird finsterer. Darum dürfen wir leuchten durch Liebe, Geduld und dem Miteinander, was Gott uns gibt. Leg diese Dinge ab. Lass es bereinigen. Lege ab. Auch diese Schlechtigkeit, ne, das ist die Abweichung von Gottes Wort. Und heute wird das schon gelehrt, dass man abweichen soll von Gottes Wort. Finde ich furchtbar. Gottes Wort ist Rettung. Er ist der Alleinige, der retten kann. Wir haben es auch gesungen am Anfang. Er ist dieser Retter Gott und es gibt keinen außer Jesus Christus. Und das ist eine gute Botschaft, weil sie deutlich ist. Da kann man Ja oder Nein sagen, aber ich werde dir die Entscheidung nicht abnehmen, indem ich alles verharmlose und jeden Weg mitgehe. Sondern ich werde sagen, das ist die Entscheidung, die du hast. Und es ist allein Jesus Christus, der retten kann. Und diese Abweichung von Gottes Wort ist was Schlimmes. Weil das ist dieses rettende Wort und es ist gut. Aber auch hier, wir dürfen immer wieder sehen, wir haben es in wunderbaren Stellen, zum Beispiel in Galater 6,1, wir dürfen uns gegenseitig zurechtbringen, weil wir haben das hier auch mit Sanftmut, das eingepflanzte Wort aufnehmen. Und mit Sanftmut dürfen wir uns gegenseitig auch immer wieder zurechtbringen. Das griechische Wort für zurechtbringen meint ja eigentlich wieder was Einrenken, was ausgerenkt ist. Und ich finde dieses Bild so schön, dieses Einrenken. Denk mal, du hast eine ausgekugelte Schulter. Ich weiß nicht, wer das hat oder das schon mal hatte. Es ist unangenehm, ich hatte es nie, aber ich arbeite ja auch nicht wirklich körperlich. Also das ist so ein Kugelschreiberschweißen, da tut man sich nicht weh. Aber wenn man das ausgerenkt hat, da ist man erstmal nicht funktionstüchtig. Der Arm macht nicht mit, also muss man das wieder einrenken, damit es wieder funktionstüchtig wird in Gottes Augen. Und Jesus bietet dir das jederzeit an, die Sache wieder einzurenken in Liebe. Er bietet es sogar an, dass wir das innerhalb der Gemeinde machen sollen und gar nicht auf den anderen herabschauen. Und bitte, bitte, und auch das ist gelebte Liebe. Lasst uns doch nicht eine fromme Fassade aufrechterhalten, wie toll alles ist. Aber hintenrum bröckelt alles und geht alles in die Brüche. Das ist nicht der Leib. Als ob ich nicht wüsste, was mein kleiner Finger macht. Alles gut, aber schon 10-mal gebrochen. Das kriege ich doch mit. Und so müssen wir auch diesen Leib leben, ne, dass wir dieses Gemeinsame uns zurechtbringen. Und wie in Sanftmut, das ist übrigens auch mein Wunsch an einen Arzt, wenn er mir irgendwas einreckt mit Sanftmut. Ne? Also es muss kein Metzger sein. Wir probieren mal aus. Nein. Darf ich Ihnen unseren Azubi vorstellen? Der macht es heute zum ersten Mal. Juhu! Nein, also das ist es auch nicht. Sondern es ist dieses Einrenken in Sanftmut, einer den anderen in Liebe wieder zurechtbringen, füreinander da sein, damit wir als Leib Christi, das ist ja das, was die Bibel beschreibt, funktionstüchtig sind. Nicht für uns, für ihn. Und dann spricht er auch von diesem vollkommenen Wort. Und das ist so wunderbar, dieses vollkommene Wort, eingepflanzte Wort mit Sanftmut, eingepflanzt. Eine Frage, ist das Wort bei dir eingepflanzt? Oder ist es nur oberflächlich? Ich bin kein Gärtner. Ich merke heute, dass ich vieles nicht bin. Aber ich weiß, dass man bestimmte Verpflanzungen von Bäumen oder auch von Pflanzen deutlich machen muss und auch richtig einpflanzen muss, richtig aufnehmen muss. Also wenn ich jetzt einen Baum verpflanzen will und ich schmeiße ihn einfach auf den Acker und schaue, was passiert, könnte es sein, dass der Baum das nicht schafft. Wie schon gesagt, bin kein Gärtner. Aber wenn ich ein Loch buddle, einpflanzen lasse, dass die Wurzeln graben können, dass sie Wasser ziehen können, ne? Lebendiges Wasser von unserem Herrn, dann wächst und gedeiht er. Eingepflanztes Wort wäre die Frage, ob es in deinem Leben einen Platz hat, Gottes Wort. Und ich sage es mal im zweiten Schritt, einen festen Platz, wo du weißt, ich setze mich täglich mit Gottes Wort auseinander. Ich habe mit diesem wunderbaren Gott zu tun, der spricht über eine so wunderbare, auch lange Zeit. Und Gottes Wort ist und bleibt aktuell. Das merkt man heute wieder. Oh, Überraschung, wir haben einen Krieg in Europa. Oh, Überraschung, es wird wieder schlechter. Und Gottes Wort hat er was dazu sagen. Nämlich, dass er da ist. Und dann steht es auch mit Sanftmut. Ne? Eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten kann. Sanftmut, das sind diese Dinge, wo wir mutig sind, sanft zu sein. Eine Frucht des Heiligen Geistes. Ich habe mal eine Übersetzung gehört, da hat einer gesagt, jemand, der stark ist, aber sich beugen kann. Jemand stark nicht aus eigener Stärke heraus, sondern stark in Jesus Christus, weil er weiß, wer er bei Jesus ist. Und das ist immer die Frage, auch bei dem eingepflanzten Wort, weißt du, wer du bei Jesus bist? Kind Gottes. Wunderbar gemacht, geliebt und wenn man es glaubt, auch gerettet. Weißt du das? Und diese Stärke, die von Christus kommt, nicht aus uns, gibt uns die Möglichkeit, sanftmütig zu sein, nachzugeben. Ich finde es so schön, das Urteil über Jesus, als er in diese Welt kam, das haben wir schon in Jesaja, ne? Er wird dieses geknickte Rohr nicht zerbrechen und er wird den klimmenden Dort nicht auslöschen. Das verheißt, Jesaja wird dann in Matthäus nochmal wiederholt, weil er genauso gelebt und es praktiziert hat. Das ist diese Sanftmut, die Jesus hat als Gott. Das geknickte Rohr. Wisst ihr, wie man ganz vorsichtig sein muss, um ein geknicktes Rohr wieder aufzurichten, wenn es schon geknickt ist? Wie man sanftmütig hauchen muss, um einen klimmenden Dort, also eine Kerze, die im Ausgehen ist, in ihrem Licht, nicht auszublasen. Und das ist Jesus. Stark sein in Christus und sich beugen können, weil man weiß, wer bei Jesus ist. Die Frage ist, warum können wir uns manchmal nicht beugen oder haben nicht den Mut, sanftmütig zu sein? Und wisst ihr was, rein weltlich hört sich das oft an wie Verlieren. Ne? Oh, jetzt habe ich nachgegeben, oh, jetzt hat der andere vielleicht das letzte Wort gehabt. Ne? Ich habe vorher schon von meinem Problem gesprochen, als Grummler hat man auch gern das letzte Wort. Und wenn man ganz oben ist und der andere ganz unten, man krummelt weiter und gefühlt das letzte Wort. Das ist doch furchtbar, gell? Aber diese Frucht des Geistes rüstet uns damit aus. Und dieses Sanftmut, dieses eingepflanzte Wort mitzunehmen. Und dann schreibt es auch, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Dann bringt es Jakobus auf den Punkt, Täter des Wortes. Also erstmal habe ich, wo ich das gelesen habe, Täter ist so, ist erstmal ein negatives Wort. Ne? Da denkt man erstmal ein Tatwort. Wer ist der Täter? Der Schuldige. Ne? Der muss verhaftet werden, verurteilt werden. Erst hängt man auf und dann kriegt er einen fairen Prozess. Ganz klar. Aber dieser Täter des Wortes ist jemand, der das, was er verstanden hat, in die Tat übergehen lässt. Und wir wissen, dass die Bibel genau so geschrieben worden ist, nämlich mit dieser jüdischen Denkweise. Ich habe etwas verstanden, also mache ich es. Das war jüdisch verstanden. Heute haben wir verstanden, wenn ich es erklären kann. Ne? Oh, was kann ich euch erklären, was alles in der Bibel steht? Habe ich ein bisschen damit befasst und so weiter. Wow, Hammer. Aber was kommt in der Tat an? Und das ist das, was der Jakobusbrief hinterfragt. Er sagt, was kommt da an? Und dann dürfen wir ruhig Täter des Wortes werden. Und was ist denn ein Täter des Wortes? Jetzt denken wir erstmal, das ist jemand, der ganz viel betet. Das ist jemand, der jederzeit vergibt. Das ist alles die Schlussfolgerung. Aber ein Täter des Wortes ist erstmal, der voll und ganz anfängt, Gott zu vertrauen. Das ist ein Täter des Wortes. Der voll und ganz weiß, wer sein Herr im Himmel ist, der voll und ganz weiß, was wirklich wichtig ist und der voll und ganz weiß, wer wirklich wichtig ist. Jesus Christus. Ein Täter des Wortes ist jemand, der anfängt, Gott ganz selbst zu vertrauen. Und eben auf in seinem Leben immer wieder vor Jesus kommt und auf die Hoffnung in Christus setzt, auf die Liebe in Christus setzt, auf die Rettung in Christus setzt und ganz und gar Jesus vertraut im Alltag. Gott ist gut. Und darum ist ein Täter des Wortes auch jemand, der das ernst nimmt, wenn Jesus oft sagt, fürchte dich nicht. Das kommt sehr oft vor in der Bibel. Wahrscheinlich brauchten das die Gläubigen und wir brauchen es bis heute noch, wenn man so allgemein in die Medien schaut. Und Täter des Wortes meint auch nicht nur meditieren, diskutieren und innerlich zustimmen, sagen, ja, das ist toll, das ist schön, das sehe ich auch so. Und ich meditiere da jetzt wochenlang drüber, was er gemeint hatte. Oder dieses Diskutieren, ja, das kann so sein. Sondern es meint wirklich in die Handlung überzugehen, in dem tiefen Wissen, ohne Jesus kann ich das auch nicht tun. In Johannes 15,5 sagt Jesus das, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und was wir im Glauben machen dürfen, ist, ich ergreife die Hand des Vaters des Lichts, wie es vorher war in dem Kapitel oder im gleichen Kapitel, nehme ihn an der Hand im Glauben und gehe mit ihm durch dieses Leben. Was anderes ist es nicht. Manche werden sich erinnern an ihre Kinder, wenn es schwierig war. Was machen sie denn? Sie laufen zu Mama und Papa, nehmen sie an die Hand und gehen dann die Dinge an. Zoogeschichte, Löwenkäfig, manchmal auch der Affenkäfig. Kinder laufen vor, sind verängstigt, gehen zurück, aber mit der Hand des Vaters und der Mutter geht das. Kann man auch an diesen Käfig gehen, weil man Christus hat. Und dann sagt er es auch, ne? Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann sein natürliches Gesicht betrachtet und in einem Spiegel betrachtet, der sich selbst betrügt, steht sogar vorher noch in 23. Ein Hörer, der nur Hörer ist und nicht zum Täter, betrügt sich selber. Es sind zweierlei Dinge, wo man sich betrügt. Erstens mal betrügt man sich, weil man dann doch nicht glaubt, weil man dann doch vielleicht Schwierigkeiten hat, ihm zu vertrauen. Und das Zweite ist, wo man sich selbst betrügt, ist, man bringt sich um wunderbare Erfahrungen mit Gott. Gott handelt, wenn wir bereit sind, manchmal auch unser Rettungsboot zu verlassen. Und wir haben alle unser Rettungsboot. Manchmal ist es das Konto, ne? Wenn ich abends auf mein Konto schielen kann und schaue, aha, das sind mehr als 3 Euro, Halleluja. Ne? Manchmal ist es, ich gucke raus auf mein Haus, ne? Auf die Familie, alles, auf was ich bauen kann. Und ein Täter des Wortes betrügt sich letztendlich, wenn er es nicht macht, um eine Sache, nämlich um wunderbare Erfahrungen mit Gott. Nämlich da, wo ich eben nicht mehr alles in der Hand habe. Da, wo ich nicht mehr weiß, ob mein Konto mir hilft und mich rettet. Da, wo sich Vertrauen wirklich lohnt und wo ich bereit bin, diesen Schritt rauszumachen aus meiner eigenen Komfort- und Sicherheitszone. Es kann sogar manchmal sein, innerhalb der Gemeinde, dass du auf jemanden zugehst, auf den du nie zugegangen wärst, weil du sagst, brauche ich nicht. Ich habe hier meine Leute in der Gemeinde, das läuft alles super, ich brauche da nicht noch mit dem noch gut sein, das war vielleicht was, auch nicht, keine Ahnung. Aber betrüg dich da nicht um die wunderbare Erfahrung mit Gott, um Versöhnung. Und das schenkt uns auch wirklich Wachstum im Glauben. Und Glauben darf wachsen und Glauben muss wachsen. Paulus macht es mal so schön, wer immer noch Milch braucht, aber er braucht auch mal feste Speise. Und es ist schön, immer zu hören, dass Jesus dich liebt. Ganz wunderbar. Und ich werde nicht müde, es zu wiederholen, weil es elementar ist für unseren Glauben. Aber es ist so wichtig, dass wir uns ihm aussetzen. Und ein Täter des Wortes vertraut in erster Linie Gott. Du hast schlechte Nachrichten, ne? Also prinzipiell Nachrichten gucken. Stell dem Ganzen Gottes Wort gegenüber. Gott liebt dich. Du hast Bitterkeit im Leben. Stell dem die Macht der Vergebung, der Versöhnung, die Jesus möglich machen kann. Du hast manchmal den Hass, das muss nicht von dir ausgehen, oder Hass, der dir entgegenkommt. Da steht die Liebe Gottes drüber und die ist größer als alles andere. Und dann schreibt das auch, ne, der Jakobus, mit dem Spiegel, das gleicht einem Mann. Interessant steht hier im Griechischen wirklich Männer. Also nicht der Mensch, wie es manchmal auch übersetzt wird, wie es mit Mann auch übersetzt wird, sondern wirklich die Männer. Und ich möchte heute Morgen mal ganz speziell Männer ansprechen. Wann ist der Mann ein Mann? Gab es mal ein Lied davon? Ich möchte nur die Überschrift zitieren, den Rest würde ich gerade so in die Tonne kippen. Aber nach biblischem Maßstab ist es die Herausforderung, dass wir Männer auch gefordert sind und dass Gott uns auch herausfordert, Verantwortung zu übernehmen. In der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen für die Familie. Gott ruft Adam, nicht Eva. Und wir Männer sind zuständig. Und das ist auch wirklich hier explizit der Mann angesprochen. Ihr Frauen dürft zum Zuhören und nur um eure Männer dran zu erinnern. Das macht er doch auch ganz gerne. Aber das ist doch das Schöne, ne? Also dieses Mann, und er sagt das, in den Spiegel schaut, sein natürliches Gesicht sieht. Jetzt muss man wissen, in der Antike waren die Spiegel aus Metall. Es waren nicht so schön polierte Sachen. Aber es ist dieses, in den Spiegel zu schauen und in die Wahrheit zu schauen. Ich weiß, es ist manchmal nicht leicht. Mir geht es jeden Morgen so, wenn ich in den Spiegel schaue. Das ist, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. Und es ist immer herausfordernd, das auch manchmal auszuhalten, was da einem entgegenstrahlt. Aber es ist dieses Aushalten mit Gottes Wort, wo er uns hinterfragt, was machst du, wer bist du, wie handelst du, wie lebst du, wie glaubst du und wie vertraust du. Und dann sagt es auch Jakobus, ne? Ein Mann, der weggeht und sich selbst vergisst. Und wie oft passiert es, was wir Gutes hören? Ich weiß ja nicht, ob das gut ist, was ich gerade sage. Es liegt ja allein in Gottes Hand. Habe mich vorbereitet, habe gebetet, habe gerungen. Aber was daraus wird, liegt in Gottes Hand. Und natürlich auch, was du bereit bist, mit dem Gehörten anzufangen. Aber geh nicht weg und lass es einfach an dir vorbeirieseln. Denk drüber nach, bete. Prüfet alles und das Gute behaltet, sagt die Bibel. Was besseren Maßstab kann ich euch gar nicht mitgeben. Wer aber hinzieht und aushält, das ist der, der erkennt, dass wir ein vollkommenes Gesetz der Freiheit haben. Und dieses vollkommene Gesetz bedeutet auch wirklich das Evangelium. Freiheit, dass ich das ewige Leben habe. Freiheit, dass ich nicht in die Hölle muss, sondern Freiheit, dass ich bei Jesus sein darf. Und dort ist alles wunderbar. Und das ist es, ne? Lasst uns nicht vergesslich werden im Alltag, vielleicht sogar jetzt später schon beim Grillen, wenn wir aufeinandertreffen. Lasst uns da nicht vergesslich werden, was Gott uns und dir zusagt, sondern lasst uns dieses vollkommene Gesetz der Freiheit, wo uns Gott eine unglaubliche Freiheit schenkt, uns zu lieben, zu vergeben. Ihr wisst selber, was da dahinter steht. Und dann sagt das nochmal Jakobus, und da greift er das auf, was er vorhin Vers 19 hatte. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Er spricht hier übrigens nicht vom Heil. Er spricht nicht, dass man nicht gerettet ist. Er spricht von Gottesdienst. Und die Bibel kennt den Gottesdienst nicht als Veranstaltung, sondern als mein Leben. Ich diene in meinem Leben Gott. Wie ich lebe, wie ich denke, wie ich fühle, all das dient Gott. Und so soll es sein. Und das sollen wir uns nicht betrügen. Und er sagt es dann mit seiner Zunge. Ne? Ich habe schon angesprochen, Rhetorik ist alles. Spitze Zunge, spitze Kommentare, Ironie, Sarkasmus. Und wir wissen vielleicht alle, was eine spitze Zunge anrichten kann. Dass uns Worte sehr hart treffen können. Das kann sein, dass wir das schon von den Eltern mal gehört haben, ein Urteil von Lehrern. Ich hatte mal so einen motivierenden Englischlehrer in der 11. Klasse. Als ich dann mit Englisch bei ihm angefangen habe, einen Text zu referieren, hat er gesagt, schwach angefangen, stark nachgelassen. Ja, gut, das war ein Urteil, ne? Das haben wir mal so gehört. Ich musste es erst mal setzen lassen. Ne? Aber ich habe gedacht, gut, wenn du heute Abend ohne Reifen nach Hause fahren willst, mach ruhig weiter so. Aber es ist ein Urteil, ne? Worte können uns treffen. Und vielleicht gibt es bei dir auch in diesem Leben Worte, die dich getroffen haben, die dich aus dem Konzept gebracht haben, die dich verletzt haben. Und auch hier gibt uns Jesus etwas, nämlich, dass wir uns selbst nicht betrügen und auch in den Worten bleiben. Wir haben in Epheser 4,29, dass wir Worte der Erbauung sprechen sollen. 1. Thessalonicher, erbaulich. Und wisst ihr, was Worte der Erbauung sind? Wir bauen jemand anderen auf durch unsere Worte. Wir sind in einer Zeit angekommen, wo man immer das Negative beim anderen sucht. Das läuft viel über Äußerlichkeiten. Wie er aussieht, wie er atmet, was für Schuhe er hat. Oh ja, da kann man so viel machen. Aber das, was Christus sagt mit erbaulich, ist, ich suche an dem anderen, was schön ist. Und da gibt es unglaublich viel. Nämlich, wenn wir aus der Sicht Gottes den anderen betrachten, ist er unglaublich wunderbar und schön und gut gemacht. Und wisst ihr, was erbaulich ist, wenn wir anfangen, uns das auch zuzusagen? Schön, dass du da bist. Schön, dass du heute ein Hemd anhast, Marcel, was du dir auch fast alleine zugeknüpft hast. Toll! Und das ist dieses Erbauliche, dieses Miteinander, wo wir uns gegenseitig erbauen. Nicht das Negative, nicht immer das Schlechte, was alles schief läuft, sondern was läuft gut, was ist gut. Und ich möchte dir heute Morgen mal im Sinne dieses Textes sagen, schön, dass du da bist, jeder Einzelne, auch daheim im Livestream. Steaks gibt es nicht am Livestream, wir machen kein Lieferando. Also man kann noch kommen. Aber es ist schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt und du bist wunderbar gemacht. Und lasst uns bitte das wirklich Erbauliche machen. Und Worte können aufbauen und niederreißen. Unsere Worte sollen einander erbauen und aufbauen, so wie Gottes Wort uns erbaut. Und genau das soll ein Zeichen unserer Gemeinde auch sein, der Emanuel-Gemeinde. 10 Jahre. Der einzige Grund, warum wir 10 Jahre da sind, ist, weil Gott das geschenkt hat. Und das heißt für uns der einzige Grund, warum wir weiter existieren dürfen, ist, weil wir Gott nachfolgen und Gott treu sein wollen. Und ich sage es euch, wie es ist. Es ist jetzt völlig egal, ob das nächste Woche beim Pommesstand ist. Könnt ihr euch noch jetzt herzlich eintragen. Ihr denkt an meine Figur mit dem Pommes. Da, wo Emanuel-Gemeinde draufsteht, muss Jesus drin sein. Da, wo wir als Emanuel-Gemeinde auftreten, muss Jesus klar und deutlich sichtbar sein. Und das nicht, weil wir perfekt sind, oh bitte, sondern weil wir in der Fassung Christi bleiben und dann leuchten dürfen. Und ich finde es so schön, dass er das dann auch hervorhebt, was ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist. Vor Gott und dem Vater ist dieser. Und Jakobus bringt es zum Schluss auch nochmal auf den Punkt. Und ich möchte es auch machen. Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Die Waisen und die Witwen waren in der damaligen Zeit, die am Rande der Gesellschaft lebten, leider auch am Rande der Gemeinde. Wir haben immer Konflikte, auch in der frühen Gemeinde, in der Apostelgeschichte, ne? Dass zum Beispiel dann irgendwann mal die Apostel gesagt haben, wir können das Essen nicht mehr austeilen, wir kommen nicht hinterher. Und es sind die, die am Rande stehen. Und jetzt für uns, wer steht am Rande bei uns? Wer ist in der Gemeinde am Rande? Und ich weiß, dass wir so Menschen sind, wir sind Herdentiere. Wir lieben unseren Stallgeruch. Und so manchmal ist so ein Stallgeruch die gleichen Sympathien, die gleichen Ansichten, das gleiche Hobby. Alle Napoleoner zu mir. Das ist ganz toll, da scharen wir auch gern die Leute um uns, die uns auch immer gern bestätigen. Dieser gleiche Stallgeruch. Die Gemeinde hat nur einen Stallgeruch. Jesus Christus. Und lasst uns aufeinander zugehen als Täter des Wortes und einen Gottesdienst machen, wo jeder willkommen ist, wo wir ein Miteinander haben, wo wir fröhlich sind, wo wir uns gegenseitig vergeben. Oh ja, das brauchen wir auch. Aber wo wir nicht bitter werden miteinander, sondern das leben, was Christus uns auch vorgelebt hat, in der Kraft seiner Macht und seiner Stärke. Und Leute auch zu besuchen, die am Rande stehen und sie zu sehen und vor allem aber zu lieben. Und natürlich von der Welt unbefleckt zu halten, sich nicht mit der sündigen Welt vermischen. Und wir bleiben in der Liebe. Ich möchte gar nicht sagen, gegen was ich alles bin. Das ist nämlich gar nicht der Punkt beim Christsein und auch nicht für uns als Gemeinde, sondern wir stehen für jemanden und für etwas, nämlich für Jesus Christus. Und das ist so gut, dass es über alles überstrahlt. Ich möchte nicht immer sagen, das finde ich schlecht und das finde ich schlecht, sondern ich möchte auf das Gute schauen und sagen, ich stehe für Jesus Christus. Ich möchte am Ende, wirklich am Ende, gut, dass wir heute grillen, ne? Ich möchte am Ende noch eins sagen, was dieser Täter des Wortes ist und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügt. Ein Täter des Wortes ist der oder die, die die Dinge aus der Sicht der Ewigkeit betrachten, die bereit sind, sich auf Jesus einzulassen. Und wir wissen, dass die Ewigkeit, wir haben in Offenbarung 21, 4 einen Einblick, da gibt es kein Tod, kein Geschrei, kein Schmerz. Und jetzt kommt's, was mich so bewegt, darum erzähle ich das auch so oft, da werden alle Tränen abgewischt. Das heißt, auf dem Schoß des Vaters werden meine Tränen abgewischt. Anders geht es gar nicht. Und das ist das Bild von der Ewigkeit. Und lasst uns lernen, dass die Dinge aus dieser Sicht zu betrachten. Und lasst uns nicht immer nur auf das Negative, Schlechte sehen, sondern lasst uns fröhliche, freudige Christen sind, die Täter des Wortes werden, weil sie Jesus lieb haben und weil sie sein Wort lieb haben, weil es gut ist. Es ist sein Wort und unendlich. Und dieses großartige Wort ist der Rettung. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für das, dass du uns herausforderst mit deinen Texten und das gar nicht mit erhobenen Zeigefinger. Das Wort ermahnen heißt, ich rufe herbei, ich tröste. Und ich finde es so schön, dass wir mit dir gehen dürfen, dass du uns etwas anvertraut hast, das Wort Gottes, was wunderbar ist, dass du uns etwas weitergibst, was wirklich wichtig und Bestand hat für die Ewigkeit in dieser Welt. Und dass wir lernen dürfen, diese Dinge aus der Sicht der Ewigkeit zu betrachten. Danke, dass du da bist, Jesus. Danke, dass du uns liebst. Und danke, dass du hier bist, weil du es versprochen hast. Und dass du der bist, der uns festhältst. Bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Habt ihr das auch gehört? Da hat der Himmel ein Lied gespielt. Ist das nicht schön? Ich muss oft das beten. Das ist